Millionen Menschen sind wegen des Krieges in der Ukraine derzeit auf der Flucht, innerhalb der Ukraine und auch in die Nachbarländer. Vielerorts fehlt's am nötigsten, um die Menschen zu versorgen. Zum einen dort, wo plötzlich viele Flüchtlinge ankommen, aber vor allem natürlich auch in den umkämpften Städten und Gebieten. Viele Menschen hierzulande spenden deswegen. Auch Hilfstransporte verschiedener Organisationen gehen regelmäßig auch von Deutschland aus Richtung Osteuropa. Mein Kollege Martin Schlorge hat vorige Woche einen Konvoi der christlichen Organisation GAIN aus Gießen begleitet und wird hier jetzt von einigen seiner Eindrücke berichten. Herzlich willkommen beim Podcast Glaube macht Politik und vor allem natürlich dir, Martin, ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist und vor allem, dass du wohlbehalten wieder zurück bist.
Glück auf, Jonathan.
Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wohin dich deine Reise geführt hat und was so die Stationen waren.
Ja, sehr gern. Also ich hatte mehrere Stationen sozusagen. Die erste größere Station war Legnica in Polen. Das ist ungefähr eine Autostunde entfernt von der deutsch-polnischen Grenze. Und dort in Legnica hat GAIN ein großes Warenhaus, ein großes Lager. Und dort war unsere erste Station. Dort haben wir als Team die erste Nacht verbracht und die ganzen freiwilligen Helfer in Polen kennengelernt, die da im Lager aktiv sind und Waren in Empfang nehmen und dann entsprechend die Waren in verschiedene LKWs wieder verladen.
Und dann ging es über die Grenze schon?
Genau, nach Legnica, nach dieser Zwischenstation, sind wir an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Das sind ganz schön viele Kilometer, also ist mit den LKWs tatsächlich eine Tagestour gewesen. Wir sind vormittags losgefahren in Legnica und waren später am Abend nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Dort war unsere zweite Zwischenstation sozusagen. Da haben wir die Nacht verbracht und sind dann am nächsten Morgen ungefähr nochmal eine halbe Stunde bis zur Grenze gefahren. Und dann war die Idee, dass wir relativ zügig über die Grenze kommen und dann durch die Ukraine fahren können. An der Grenze ging es dann leider doch nicht so zügig voran wie uns. Wir haben insgesamt 10 Stunden für den Grenzübertritt gebraucht. Bis zum nächsten Ziel mussten wir dann nochmal 300 Kilometer fahren. Das war Rivne, unsere Zielstadt in der Ukraine.
Wo ist das ungefähr, Rivne?
Ja, Rivne liegt so 320, 330 Kilometer im Landesinneren, im Nordwesten der Ukraine. Ja, oder auf halber Strecke von Kiew, kann man auch sagen. Also von da sind es dann nochmal so 340 Kilometer bis Kiew.
Und was war dann dort euer Ziel? Wo habt ihr dann eure Waren abgeladen?
Ja, in Rivne hat GAIN Projektpartner von einem Kirchgemeindenverband. Aus Sicherheitsgründen kann ich an dieser Stelle leider die Gemeinde nicht nennen oder auch nicht mehr zum Verband sagen, aber dort hat GAIN Projektpartner und die Projektpartner vor Ort haben dann selbst ein großes Warenhaus und auch wieder so ein Lager, was sie nutzen können. Es liegt am Rande der Stadt und das haben wir angefahren, um da dann unsere Güter, das, was wir transportiert haben, abzuladen.
Was hattet ihr denn an Bord sozusagen? Waren das also Lebensmittel oder Hilfsgüter? Wie muss man sich das vorstellen? Was hattet ihr dabei?
Also insgesamt sind wir mit 4 LKWs unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben ungefähr ein Ladegewicht von 80 Tonnen gehabt an Hilfsgütern. Also schon mal eine ganze Menge und entsprechend waren dann auch ganz verschiedene Dinge dabei. Bei dem Transport, bei dem ich jetzt mitgefahren bin, waren das vor allem Lebensmittel. Also Konserven, Zucker, Teebeutel, Nudeln. Also wirklich Marmeladengläser, ganz verschiedene Dinge an Lebensmitteln. Wir haben aber trotzdem auch Matratzen für Feldbetten zum Beispiel geladen gehabt und Hygieneartikel und Pakete. So, das ist ja die Aktion auch von GAIN, dass jeder mitmachen kann, dass man nicht nur Geld spendet. Und eine solche Mitmachaktion ist aktuell Hygienepakete zu packen und da haben wir auch nochmal eine ganze Menge mitgehabt in den LKW.
Und als ihr ausgeladen habt, seid ihr ja dann wieder zurückgefahren. Was ist dann vor Ort mit den Hilfsgütern passiert?
Genau, also da gibt es noch eine kleine Geschichte, die das Ganze noch ein bisschen in die Länge gezogen hat. Das war nämlich der eigentliche Plan, nach Abladen der Ware wieder zurückzufahren, weil es natürlich schon ein Risiko ist in der Ukraine. Und die Idee war, so schnell wie möglich das Land zu verlassen und eigentlich auf keinen Fall in der Ukraine zu übernachten. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, es gab ja die Verzögerung an der Grenze von 10 Stunden ungefähr. Deswegen ist dieser Zeitplan einfach durcheinander geworfen worden und wir mussten in der Ukraine übernachten. Ist nochmal eine eigene Geschichte für sich, kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf. Genau, deswegen hat diese Rückfahrt leider nicht direkt geklappt. Die Hilfsgüter, die wir dann abgeladen haben, beziehungsweise die wurden abgeladen von Mitgliedern der Gemeinde, es waren ungefähr 20, 25, 30 junge Männer, die da geholfen haben, die werden da kurz zwischengelagert, aber wirklich nur kurz, und dann schon am nächsten Tag sind die ersten Transporte weitergefahren. Das heißt, Mercedes Sprinter, kleine VW-Busse beispielsweise, werden dann beladen mit den Gütern und werden dann weiter im Osten des Landes, quasi da, wo es wirklich gebraucht wird, hingeschafft. Das heißt, ein Transport, den wir zum Beispiel noch gesehen haben, der fuhr am nächsten Tag nach Kharkiv, also auch im Osten, in das Gebiet vom Donbass wird viel hingebracht, und uns wurde berichtet, dass ein Mitglied der Gemeinde bis vor kurzem auch noch in Mariupol war. Das ist ja die Stadt, die jetzt aktuell eingekesselt ist, wo gar keiner mehr rein oder rauskommt. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, ein paar Tage zuvor, wohl noch möglich. Und einer aus der Gemeinde hat so viel Mut gehabt, dass der halt da mit dem Transporter reingefahren ist und die Hilfsgüter wirklich da abgeliefert hat, wo sie akut gebraucht werden.
Das ist ja ein enormes Risiko, was die dann eingehen, wenn sie direkt dann auch in die umkämpften Gebiete fahren.
Ja, das ist ganz interessant, weil die Ukrainer vor Ort, die uns dann da empfangen haben, waren echt super glücklich, dass wir da waren. Zum einen, weil wir natürlich diese Hilfsgüter gebracht haben, ganz klar. Auf der anderen Seite waren sie aber irgendwie auch sehr stolz, weil sie sagten, hey, ihr Deutschen kommt extra in die Ukraine, ihr kennt das Risiko und trotzdem fahrt ihr hin so. Und das hat sie wirklich sehr glücklich gemacht. Das haben sie mehrfach gesagt. Und wenn man dann aber bedenkt, dass die Leute dann wirklich dahin fahren, wo, direkt an die Front, da wird einem nochmal klar, dass der Mut, den die so gefeiert haben, an uns eigentlich sehr klein ist im Vergleich zu dem, was die Ukrainer dann vor Ort nochmal leisten.
Ihr seid dann zurückgefahren, und das ging ja auch nicht ganz ohne Komplikation, hattest du erzählt in der Redaktion. Kannst du das nochmal berichten, was da vorgefallen ist?
Genau, also weil es am Vortag schon so lange gedauert hat, haben wir die Nacht dann in der Stadt verbracht und sind am nächsten Morgen ja relativ zeitig und flott auch wieder losgefahren, wohl wissend, dass es an der Grenze wahrscheinlich auch wieder die eine oder andere Stunde dauern wird. Und wir hatten dann die Idee gefasst, an einen anderen Grenzübergang zu fahren, in der Hoffnung, dass es da vielleicht einfach ein Stück schneller geht. Und ungefähr 1,5 Kilometer vor der Grenze war so ein Checkpoint. Die sind überall da in der Ukraine, auch im Westen zu sehen. Also einfach an Straßenrändern, Sandsäcke hochgestapelt, bewaffnete Leute. Und da war ein Soldat, der hat uns durchgewunken. Weil wir Hilfstransport waren, dachten wir, winkt er uns durch und wir können direkt an der langen LKW-Schlange vorbeifahren. Und zur Grenze. Als wir dann direkt an der Grenze waren, war dann ein anderer Soldat vom Abzeichen her Rang höher, und der hat gesagt, nein, ihr müsst wieder zurückfahren. Und Klaus Dewald, der Chef von GAIN, der auch mitgefahren ist im LKW, hat versucht zu diskutieren. Und da hat der Soldat nur seine Waffe von hinten genommen, so sich an die Brust gehalten und gesagt, ich diskutiere nicht, ihr fahrt wieder zurück. Das heißt, wir mussten wieder zurückfahren und haben überlegt, stellen wir uns in die Schlange an. Das hätte schätzungsweise mindestens einen halben Tag Wartezeit gebraucht. Und dann wäre es trotzdem ungewiss gewesen, ob wir dann trotzdem schnell durchkommen, wenn wir dann schon 12 Stunden stehen. Weil es kann sein, dass der gleiche Beamte wieder da ist und er dann nochmal sagt, nee, ihr fahrt nochmal zurück. Deswegen sind wir zu einem anderen Grenzübergang gefahren. Und da standen wir dann, also ungefähr 30 Kilometer entfernt, und dort standen wir 3,5 Kilometer vor dem Grenzübergang von der LKW-Schlange. Und da haben die Trucker von GAIN gesagt, okay, das dauert jetzt mindestens 24 Stunden, bis wir da irgendwie an die Grenze überhaupt rankommen. Und das hatte die Stimmung schon sehr geknickt, ehrlich gesagt, weil wir sind leer gewesen, haben keine Güter mehr drin gehabt. Das Ziel ist eigentlich, wieder nach Deutschland zu fahren, um LKWs dann auch wieder schnell wieder in die Ukraine zu schicken. Und das hat uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, dachten wir. Ich glaube, es wurden viele Gebetskreise dann schnell aktiviert. Zwei Leute von GAIN sind an die Grenze vorgelaufen, haben sich schon Argumente zurechtgelegt, um die Soldaten zu überzeugen, uns doch irgendwie bevorzugt zu behandeln, weil wir halt Hilfstransport sind. Und als sie dann den ersten Soldaten getroffen haben und gefragt haben, ob wir vorfahren können, sagt er einfach direkt ja. Und dann ging es an der Schlange vorbei. Und trotzdem hat auch der Grenzübertritt insgesamt 9 Stunden gedauert, obwohl wir bevorzugt behandelt wurden. Also das dauerte alles so ein bisschen länger.
Gibt es dafür irgendeinen Grund, dass das so lang dauert? Liegt das am Krieg oder hat das andere Gründe?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man den Leuten von GAIN glaubt, dann liegt es einfach an den polnischen Zollbeamten. Die könnten wesentlich schneller arbeiten, aber die fertigen eine Handvoll LKWs pro Stunde ab. Warum kann keiner genau sagen. So. Also es wurde dann immer gesagt, naja, die verdienen halt nicht für die Menge Geld, sondern die haben halt auch ihre normalen Arbeitszeiten, was sie in der Zeit schaffen, ist egal. Und denen ist auch offensichtlich egal, wie lang die Schlange ist. Ja, ist halt in Zeiten von Krieg und von Hilfstransporten, die schnell rein, schnell raus wollen ins Land, äußerst schlecht. Und vor allem, weil das ja von GAIN auch ehrenamtliche sind. GAIN ist eine NGO, das heißt, man verdient auch kein Geld, wenn man da an der Grenze steht, wie vielleicht normale Speditionen oder die normalen Fahrer, sondern es ist einfach tote Zeit und es ist einfach verlorene Zeit.
Als du, also wenn wir nochmal auf die Hinfahrt gehen sozusagen, als du dann das erste Mal in die Ukraine bist und am Grenzübergang warst, was hat sich dir da für ein Bild geboten? Wie muss man sich das vorstellen? Also das sind zum einen eben ganz viele LKW, aber das sind wahrscheinlich ja auch Flüchtlinge, die über die Grenze kommen. Was hast du da gesehen?
Ja genau, also als wir dann so, ich sag mal, im Grenzbereich waren, auch da war ein großer LKW-Parkplatz und da musste man dann auch mal mit Reisepass und so die Personalien aufnehmen und da den Grenzübertritt noch machen, unabhängig von der Ware, die man drin hat. Und da sind dann schon die ersten Flüchtlinge gekommen. Und das war auf der Hinfahrt so, dass dann immer so schätzungsweise 100 Leute über die Grenze geführt wurden, von weg immer ein Soldat, dahinter dann die Flüchtlinge. Und das war so das erste Zeichen für mich oder so das erste, was man wahrgenommen hat, okay, es ist jetzt irgendwas Besonderes. Also natürlich, es ist Krieg in dem Land. Aber da viele junge Frauen, Mütter, auch ältere Frauen, Kinder zu sehen und es war kalt, klarer Himmel sozusagen, aber sehr kalt, es war windig da, da wird einem schon anders und da wird einem ein bisschen mehr bewusst, was Krieg eigentlich ist, ne? Dass es nicht nur die Bilder sind, die man aus dem Fernsehen kennt, sondern dass da halt wirklich Menschen direkt betroffen sind und eben auch Leute, die sich gar nicht wehren können, ja, kleine Kinder und wenn die Soldaten sagen, jetzt die nächsten 100 über die Grenze, dann muss halt das kleine Kind mitlaufen, ob es will oder nicht. Ja, ob das Kind versteht, was sagst oder nicht, das muss mit. Und das ist, glaube ich, nach so einer langen Reise, die viele hinter sich haben, sehr schwierig auch.
Das heißt, die mussten dann zu Fuß gehen oder sind da auch viele mit dem Auto unterwegs gewesen?
Nein, die mussten, also die Abwicklung sozusagen an der Grenze, da mussten die zu Fuß. Da ist auch ein großes Gebäude gewesen, wo die dann auch rein konnten. Hat wahrscheinlich auch was mit Personalien zu tun und so und Grenzkontrolle. Anschließend werden sie mit Shuttlebussen weiter nach Polen gefahren und da ist der nächstgelegene große Autobahnrastplatz, wird quasi genutzt oder wurde ein bisschen umgebaut und von da werden dann, da standen hunderte Reisebusse, als wir am Tag zuvor vorbeigefahren sind, da fahren die Shuttlebusse hin, dann steigen da die Flüchtlinge um und werden dann ins restliche Polen verteilt oder halt weitergefahren Richtung Deutschland beispielsweise.
Und gibt's dann auch direkt an der Grenze so, ich sag mal, Auffanglager für Flüchtlinge?
Ja, also auf der ukrainischen Seite, vor allem sind da viele Zelte aufgebaut, Rotes Kreuz, Malteser hat man gesehen, aber auch ganz normale Zelte, ohne jetzt irgendwie Emblem und Beschriftung, um die Leute einfach mit Essen zu versorgen. So, da laufen die Dieselgeneratoren, damit Strom da ist, damit vielleicht auch ein bisschen Wärme da ist. Großer Haufen mit Holzscheit hat man gesehen und überall stand dann so eine Metalltonne, die man vielleicht aus amerikanischen Filmen kennt. Und da wurde dann Feuer gemacht, um einfach sich daran zu wärmen. Aber halt alles auch unter offenem Himmel. Und viele Freiwillige natürlich, die Leute versorgt haben mit dem, was man braucht. Essen, Trinken, solches Zeugs.
Du hast dann vorhin auch schon von Checkpoints berichtet und hier erwähnt. Wie muss man sich das vorstellen? Was genau ist das dann? Wurde man da rausgezogen und kontrolliert?
Also wir zum Glück nicht. Ich glaube, das könnte im schlimmsten Fall passieren. Ja, Checkpoints habe ich ja vorhin ganz kurz beschrieben, wie die aussehen. Oftmals sind auch Panzersperren, also so eine Metallkreuze, die verschweißt sind da, auch irgendwo angebracht. Es sind keine offiziellen Militärs oder keine Soldaten der offiziellen ukrainischen Armee, die das bewachen, sondern, ja, es ist schwierig zu sagen, deutsche Begriffe, es sind so eine Heimatfrontsoldaten, würde ich sagen. Ich meine, die Leute werden ja oder sind bewaffnet, eben weil Krieg ist und die Leute beschützen dann sozusagen ihre Heimat. So. Und was und ich glaube, es ist viel Symbolik dabei. Also wir fahren natürlich mit dem LKWs auf den Hauptstraßen und da ist ab und zu schon dann auch ein größerer Checkpoint gewesen. Die Leute stehen dann einfach da und winken einen immer durch. Aber ganz viele dieser Checkpoints waren an Nebenstraßen angebracht. Also die Straßen, die von der Hauptstraße weggehen ins nächste Dorf, 50 Meter rein die Straße, dann mal halt so ein Checkpoint. So. Und das ist ja kein militärisches Ziel. Sollten die Russen bis da vorrücken, dann irgendwelche Dörfer da zu überfallen, sondern es ist natürlich die Hauptstraße in die nächstgrößere Stadt. So, deswegen ist es schon auch ein Zeichen nach innen sozusagen. Wir bewachen unsere Heimat, wir bewachen unsere Dorfstraße, unser Dorf. Das auf jeden Fall. Auffällig war da, dass an jedem dieser Checkpoints tatsächlich eine ukrainische Fahne wehte und an ganz vielen Checkpoints auch eine schwarz-rote Fahne. Und das ist halt so ein bisschen problematisch, weil die Farben erinnern an Partisanen oder Widerstandskämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg, ukrainische, die allerdings auch auf Seiten von Nazi-Deutschland gekämpft haben und vor allem eben gegen Polen oder gegen Sowjets. Das ist nicht überall gewesen, aber schon auffällig. Das ist tatsächlich so ein bisschen bis heute problematisch und auch ein Thema, wenn man da mit den Leuten spricht, dass in der Ukraine auch heute noch heiß diskutiert wird, wie geht man eben mit diesem Erbe um? So die einen ehren die Leute, die damals gefallen sind, die anderen sagen, naja, die haben auch Kriegsverbrechen verübt. Aber das war tatsächlich auch an vielen dieser Checkpoints zu sehen und dann auch immer wieder, und das war abends vor allem interessant zu sehen, auch da wieder diese Metalltonnen. Und abends hat man das dann schon von Weitem gesehen, wenn da drin in diesen Tonnen halt Feuer brannte, damit die Leute sich da aufwärmen können. Also die waren auch dann immer besetzt, ganz offensichtlich.
Während du unterwegs warst, haben wir natürlich auch die Nachrichten verfolgt in der Redaktion und haben da auch gehört, dass es unter anderem in Lemberg, was ja an der polnischen Grenze liegt, die größte Stadt da in der Region, dass es da auch Raketenangriffe gegeben hat. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen, von diesem Angriff oder von anderen Angriffen?
Ja, also wir haben diesen Angriff, den du gerade angesprochen hast, durch die Medien mitbekommen. Also man hat vor Ort, also wir sind nicht direkt durch Lemberg durchgefahren, sondern sind quasi eine Art Umgehungsstraße außen rum gefahren. Und auch am Rande der Stadt wurde ja in der Nacht zuvor was von den Russen bombardiert. Selbst da haben wir dann nichts mitbekommen. Wir dachten erst, wir sehen eine Rauchsäule am Horizont, aber das ist landwirtschaftliches Feuer gewesen, wenn man die Felder sozusagen, bevor man die neu bestellt, nochmal abbrennt, da ist der Rauch her. Also nicht irgendwie ein Überbleibsel von dem Luftangriff der Nacht. Aber klar, das ist dann auch ein Thema gewesen in LKWs, weil man sich halt schon irgendwo Gedanken macht und sagt, okay, vor ein paar Stunden nachts oder als es noch dunkel war, gab es hier einen Angriff der Russen und jetzt fahren wir halt irgendwie durch dieses Gebiet. Wenngleich man sagen muss, dass insgesamt sowohl bei mir als auch bei den LKW-Fahrern von Gain also eigentlich nie Angst irgendwie zu spüren war. So. Die Leute wussten genau, auf was sie sich einlassen. Mein LKW-Fahrer sozusagen, also bei dem ich meist mitgefahren bin, der sagt, er vertraut in erster Linie Gott und auf Klaus Dewald, also dem Chef von Gain. Und Klaus Dewald war im Vorfeld mit einem Kontaktmann im polnischen Geheimdienst in Kontakt. Und der hat an dem Abend zuvor, bevor wir über die Grenze sind, auch sein finales Go gegeben, hat gesagt, die Route, die ihr fahrt, die ist soweit okay. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass ihr jetzt in die Ukraine fahrt. Also Risiko ist ist da, klar, es ist ein Kriegsland, aber es wurde viel getan, um das Risiko natürlich zu minimieren.
Als ihr übernachtet habt, war das trotzdem ein gewisses Risiko. Kannst du das nochmal beschreiben?
Genau, das Risiko war, das kommt daher, dass in den Tagen zuvor in Rivne häufiger Luftalarm nachts war. Das hat bedeutet, und das wurde uns tatsächlich mehrfach eingetrichtert fast schon, dass wir, wenn wir schlafen gehen, unbedingt in voller Montur schlafen müssen. Das heißt, irgendwas Warmes anziehen, Pullover, T-Shirt drunter, dass wir mit Hose schlafen sollten, Socken, die Schuhe parat haben, damit, wenn wieder so ein Luftalarm nachts quasi losgeht, wir so schnell wie möglich in den Keller fliehen können und da Schutz zu suchen. Wie gesagt, weil die Tage zuvor regelmäßig nachts Luftalarm war, in der Nacht, als wir dann da genächtigt haben, war Gott sei Dank kein Luftalarm. Das heißt, wir konnten in Ruhe durchschlafen, mussten nicht in den Bunker. Aber die nächsten zwei Tage, als wir dann aber schon wieder in Polen und in Deutschland waren, gab es tatsächlich auch schwere Luftangriffe im Gebiet von Rivne. Also nicht selbst im Zentrum, aber auch militärische Anlagen wurden wohl in der Nacht jeweils dann angegriffen. Und auch da macht man sich im Nachhinein dann wieder Gedanken, denkt so, wow, ja, vor 24 Stunden, vor 48 Stunden sind wir genau durch dieses Gebiet gefahren.
Du hast auch persönlich Flüchtlinge getroffen in einer Kirche. Wie waren die da untergebracht und wie war die Situation da?
Ja, also die Kirche gehört eben zum entsprechenden Gemeindeverband. Und in der Kirche war Platz für 60 Flüchtlinge bzw. 60 Betten. Ein Mitarbeiter der Kirche meinte, die kleinen Kinder teilen sich manchmal auch im Bett, dann passen mehr rein. Und das ist kein richtiger Keller gewesen, in dem die untergebracht sind, sondern so eine Art Halbkeller. Also es war schon unterirdisch, Aber oben waren trotzdem noch so Fenster. Also es waren hohe Decken. Die Fenster wurden außen von Sandsäcken geschützt. Ja, und wenn man da in diesen, ich nenne es jetzt trotzdem mal Keller reintritt, dann ist halt alles dunkel. Es ist eine sehr stickige Luft tatsächlich und eine warme, stickige Luft. Klar, da leben viele Menschen auf engstem Raum. Als ich da drin war, waren ungefähr 20, vielleicht 25 Leute gerade da, auch wieder vornehmlich Kinder und junge Frauen. Ja, und ist natürlich ja für sie eine ängstliche Situation. Sie sind froh, erstmal da zu sein und da irgendein Grad an Sicherheit zu haben, wenngleich die Leute auch sagen, Rifne ist uns trotzdem noch zu gefährlich. Also ich habe gesagt, sind ja ein bisschen mehr als 300 Kilometer von Kiew entfernt und trotzdem sagen die Flüchtenden da, das ist uns zu nah dran, wir wollen noch weiter nach Westen, beziehungsweise sagen die meisten, wir wollen eigentlich über die Grenze in die EU, das heißt nach Polen in erster Linie und dann aber auch nach Deutschland.
Das heißt, das ist dann nur so eine Zwischenstation, die sie da haben gewissermaßen.
Genau, die Gemeindemitarbeiter meinen zu uns, die meisten bleiben so im Schnitt 2 bis 3 Tage und erholen sich da ein bisschen, können Vorräte so ein bisschen auffrischen und wieder voll machen, jedenfalls das, was man tragen kann. Und dann geht's für nahezu alle tatsächlich weiter nach Westen.
Und wie bewegen die sich fort? Also sind die auch zu Fuß unterwegs oder können die irgendwie Busse, öffentliche Verkehrsmittel nutzen?
Ja, also das passiert vor allem mit Bussen beispielsweise. Das wird dann auch organisiert. Also von da bewegt sich keiner mehr zu Fuß, sondern es wird organisiert, dass die zur Grenze gebracht werden. Oder wenn man Verwandtschaft noch im Westen hat. Also das man, glaube ich, ganz unkompliziert, das funktioniert irgendwie.
Und wie ist so die Stimmung da unter den Menschen? Wie hast du das wahrgenommen? Also muss man sich das sehr angespannt vorstellen oder ist das dann doch irgendwie eine gewisse Normalität? Wie hast du das erlebt?
Also die Leute aus der Gemeinde, mit denen wir Kontakt haben, die da auch Verantwortlichkeit haben, die sind relativ locker aus meiner Sicht gewesen. Jetzt nicht leichtsinnig oder nicht super lustig drauf oder so, aber ich glaube, man gewöhnt sich einfach an Dinge so und sie haben sich daran gewöhnt, so dass immer wieder neue Flüchtlinge kommen, dass man die versorgt und auch, dass man dann weiter in den Osten fährt und da Güter weiter verteilt. So. Bei den Flüchtlingen ist natürlich eine andere Situation. Ja, man ist vielleicht seit Tagen unterwegs, hat nichts mehr. Der Ehemann, Väter, Brüder, wie auch immer, sind zurückgeblieben, müssen kämpfen. Man weiß nicht, wo es hingeht. Man hat ja meistens wahrscheinlich auch mehrere kleine Kinder dabei, für die das ja auch sehr strapaziös ist. Das ist tatsächlich für die Leute eine sehr angespannte Situation. Und vor allem auch diese Unwissenheit sozusagen, wie geht's weiter, was passiert insgesamt mit dem Krieg, aber vor allem, was passiert mit mir jetzt in den nächsten Tagen, wo geht's hin? Das ist keine leichte Situation für die Leute, definitiv nicht.
Stimmt, man weiß ja im Grunde auch noch nicht, wo die Flucht im Grunde enden wird, was dann das Ziel ist, in welchem Land man rauskommt und wie man leben wird, wie man unterkommt. Das ist natürlich eine riesige Ungewissheit wahrscheinlich, mit der die Menschen leben müssen.
Genau, die allerwenigsten haben quasi Kontakte im Westen und wissen, ich will da irgendwie hinkommen zu der Person oder in diese Stadt, weil ich da Leute kenne. Für viele geht es einfach erstmal darum, das Land zu verlassen oder so weit weg von der Front zu kommen, dass man sagt, man fühlt sich irgendwie sicher. Ja, also da haben, glaube ich, viele einfach zu kämpfen, verständlicherweise, ehrlich gesagt.
Die Menschen, die du getroffen hast, rechnen die damit, dass sie auch selbst kämpfen müssen oder dass ihre Stadt da, Rifne, auch zum Kriegsgebiet wird?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also auf Abruf sind alle irgendwie. Ich habe mit einem gesprochen, der hat selbst knapp 20 Jahre als Polizist in der Stadt gedient, arbeitet im administrativen Bereich der Gemeinde und meinte, dass er nur noch nicht eingezogen wurde, weil er hohen Blutdruck hat. Also er ist 51, 20 Jahre Polizeierfahrung, eigentlich optimal sozusagen. Aber er meint, es gibt so viele Freiwillige, die sich da melden, dass er eben noch nicht eingezogen ist. Und das sagt er super nüchtern und weiß aber auch und sagt auch, kann halt passieren. Und dann muss er halt ran. Also das ist den Leuten schon klar so, und aber viele gehen auch nüchtern damit um. So, wenn ich übrigens sage, ich habe mit denen geredet, dann meistens mit Hilfe von dem Übersetzer, weil de facto da gar keiner Englisch sprechen konnte. Das war alles mit Händen und Füßen oder einer von denen konnte Ukrainisch oder kann Ukrainisch, der hat dann immer mit geholfen. Auch das war übrigens sehr herausfordernd, weil und das ist auch eine Herausforderung für Menschen, wenn man quasi keinen Satz Englisch kann und dann aber, und schon in Polen braucht man Englisch und schon da können die Leute sehr gut Englisch. Auch das ist nochmal übrigens eine Herausforderung, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Das ist nicht nur eine andere Kultur, das ist nicht nur ein anderes Land, sondern wenn ich nicht im Ansatz weiß, eine Sprache kann, die man gemeinsam hat irgendwie, ist es tatsächlich auch nicht leicht, muss man auch bedenken.
Wie gehen die Menschen dort mit dem Glauben um? Hast du das irgendwie mitbekommen? Also habt ihr zusammen gebetet? Zweifeln sie an Gott? Verlieren sie an Glauben? Oder ist das eher auch was Verbindendes und Stärkendes? Konntest du das in der kurzen Zeit irgendwie erleben?
Ja, also es wird auf jeden Fall gebetet. Es wurde, als wir die LKWs entladen haben, beziehungsweise haben es ja die jungen Männer entladen, die Deutschen standen nur da und haben zugeguckt, wie das Gewusel so überall war. Da wurde tatsächlich dann, bevor wir dann die Laderampe verlassen haben, um essen zu gehen, nochmal groß gebetet mit versammelter Mannschaft. Also das heißt, der Hauptpastor sozusagen hat gebetet. Einer von beiden konnte auch Englisch, von daher war das ganz gut, und der andere dann jeweils übersetzt. Ja, und ansonsten ist immer so ein Gebet auch beim Essen, schenk Frieden so ungefähr. Also das ist schon was, an was die Leute festhalten, und Zweifel ist sicherlich immer da, so, aber man hat die Hoffnung auf jeden Fall, dass Gott es im Griff hat. So, es herrscht Unverständnis darüber, dass es wurde eine Zahl genannt von 71% laut einer neuesten Umfrage, also 71% der Russen unterstützen wohl den Krieg. Jedenfalls geisterte diese Zahl am Esstisch bei uns herum. Und das stieß halt auf großes Unverständnis der Ukrainer, ja, weil sie meinten, es sind so viele andere Christen in Russland, die das halt offensichtlich auch unterstützen. Das war dann so, ja, der Tenor. Und das ist halt Unverständnis, dass man sagt, hey, wir sind nicht nur ein Brudervolk Ukrainer und Russen, sondern hey, wir sind auch Glaubensgeschwister, und trotzdem unterstützen so viele von euch den Krieg gegen uns. Das ist tatsächlich Unverständnis gewesen. Einer, der mir dann auch eben die Kirche gezeigt hat, Namen sind halt auch immer schwierig zu nennen, deswegen versuche ich das so ein bisschen zu umschiffen. Der meinte, wir sind als Christen herausgefordert, auch als Christen zu leben. So. Und er meinte, es ist super schwierig, nicht zu hassen, aber er versucht es halt. Er hat erzählt, dass am Tag zuvor in der Gemeinde ein Mann beerdigt wurde, der im Kampf um Kiew gefallen ist. Also er wurde da schwer verwundet, wurde dann nach Rivne gebracht und ist dort im Krankenhaus verstorben. Hinterlässt Frau und Kinder. Und wenn dann so ein Mann sagt, hey, als Christen sollen wir auch als Christen leben, so auch wenn es schwerfällt, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und das sagt er halt mit einer eisernen Miene, einer versteinerten Miene. Das ist, glaube ich, das, was man versucht halt, nicht zu hassen. Das heißt, nicht die Russen zu hassen an sich. Aber es fällt natürlich nicht leicht, wenn man dann solche Geschichten hört.
Das ist sicherlich dann auch ein Appell an uns, dafür zu beten, dass sie das durchhalten, auch geistlich durchhalten, sagen, nicht hassen, wir wollen Menschen bleiben und wollen uns weiter für den Frieden bemühen und nicht in erster Linie in dem anderen den Feind zu sehen.
Das ist den Leuten tatsächlich auch sehr wichtig. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wie glücklich und stolz sie auf uns Deutsche waren, dass wir quasi Hilfsgüter liefern und auch die vor Ort hinbringen. Und genauso wichtig ist es denen auch, dass wir sagen, hey, wir denken an euch, wir sehen das Elend und wir beten dafür, dass es nämlich aufhört. Man fühlt sich vielleicht immer dann so hilflos und denkt, ich kann nur beten, aber das ist den Menschen in der Ukraine, die ich getroffen habe, tatsächlich sehr wichtig. So einfach diese Sicherheit, diese Gewissheit, wir beten hier nicht alleine, sondern auch unsere Glaubensbrüder und Schwestern in ganz Deutschland, in der ganzen Welt im Beten. Das ist tatsächlich auch nochmal ein starkes Signal sozusagen.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, das war das Eindrücklichste, was du auf deiner Reise erlebt hast?
Ach, da gibt's sehr viele Eindrücke. Für mich war, wie gesagt, auf jeden Fall die Nacht sozusagen, beziehungsweise die Ankündigung selbst, dass die Nacht vielleicht nicht ohne bleiben wird oder so. Das war tatsächlich was sehr Intensives, und eben die Geschichte von dem gefallenen Gemeindemitglied. Und vor allem, ich saß dann gerade im Auto mit der Person, die mir das erzählt hat, und einfach mit einem ganz steinernen Blick, ja. Also so ein bisschen gläsern die Augen. Also er hat nicht geweint, aber es wurde schon so ein bisschen feucht und irgendwie auch fassungslos und sehr hilflos war das so. Und dann sitzt du daneben und dann überlegst du so, was kann ich ihm jetzt sagen, ne? Sprachbarriere sowieso, das kommt nochmal dazu, aber also was sagt man da, ne? Ich bin Journalist, so ist es nicht meine Aufgabe, da Leute zu trösten, oder aber trotzdem hat man das Gefühl, ich bin Mensch, ich bin Christ und ich stecke da mittendrin und wir sitzen gerade zusammen im Auto und ich würde gerne irgendwas Tröstendes, irgendwas Mutmachendes sagen, aber ich kann es einfach nicht. Und das ist tatsächlich was sehr Eindrückliches für mich gewesen.
Ja, vielen Dank, Martin, für deinen Einblick in deine Reise. Wir werden ja noch mehr von dir erfahren, wenn du deine Reportage schreibst. Im nächsten Heft des christlichen Medienmagazins Pro wird also ein großer Text erscheinen mit vielen Fotos. Und auch auf Instagram hat Martin ja einiges gepostet. Da konnte man die Reise nachverfolgen. Und wer weitere Fragen hat, kann sich natürlich auch direkt an die Redaktion wenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Teilen, Martin. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.